Marienkäfer-Momente, der Podcast für Eltern rund um Achtsamkeit, Vereinbarkeit und Selbstfürsorge.
Hallo, lieber Hörer, liebe Hörerin. Wie du wahrscheinlich weißt, wenn du hier eingeschaltet hast im Marienkäfer-Momente-Podcast, liegt mir das Thema mentale Gesundheit sehr am Herzen. Und mentale Gesundheit wird beflügelt durch verschiedene Dinge, durch verschiedene Aspekte in unserem Leben, unter anderem die Ernährung und die Darmgesundheit. Und genau darüber sprechen wir heute ein bisschen mehr. Ich habe da eine wunderbare Expertin im Gespräch, die ich auch schon lange kenne und sehr, sehr schätze. Und ich freue mich sehr, sie euch gleich vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Lilian Günsche-Hegendack und ich begrüße dich herzlich im Achtsamkeit für Eltern-Podcast von Marienkäfer-Momente. Meine Podcast-Gästin, sie hat ein wunderschönes Zitat und das heißt: Achtsamkeit beginnt im Körper. Darüber wollen wir mehr erfahren. Herzlich willkommen, Sabine Karpe. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilian, sehr schön, dich zu sehen und schön, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Sabine und ich, wir kennen uns, lieber Hörer, liebe Hörerin, schon eine ganze Weile. Uns begleitet das ein oder andere in unserem Leben, unter anderem ein Wirtschaftsstudium. Aber darüber erzählen wir sicherlich in der Folge noch ein bisschen mehr. Denn heute geht es ja vor allem um das Thema Gesundheit. Sabine, du machst relativ viele Dinge heutzutage, ne? Also du bist ja Medienökonomin, du bist Autorin, du bist Heilpraktikerin, du bist Ernährungsberaterin und du hast noch eine Spezialisierung auf Darmgesundheit, worüber wir heute ja ein bisschen mehr erfahren möchten. Und ich kann nur sagen, wow, das ist ein ganz schönes Bouquet an Themen, an Aufgaben. Also stell dich doch vielleicht einfach mal ein bisschen vor, erzähl uns mal ein bisschen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie kam es auch noch mal zu diesem massiven Switch von Wirtschaftsstudium zum Gesundheitsfokus? Wie bringst du das zusammen?
Ja, tatsächlich hört sich das irgendwie so viel an und man denkt irgendwie auf den ersten Blick, dass das nicht so richtig gut zusammenpasst, aber dem ist gar nicht so. Und um noch so ein bisschen weiter auszuholen, eigentlich gab es nicht diesen massiven Switch vom Wirtschaftsstudium zur Gesundheit, denn ich war schon vorher in der Gesundheit und habe dann in dem System gemerkt, also im Gesundheitssystem, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Und habe dann eigentlich gemerkt, nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht Teil dieses Systems sein, weil das damals schon, und das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her, tatsächlich schon so war, dass der Patient nicht im Fokus stand, sondern das Budget. Und das hat man damals schon gemerkt. Heute ist das natürlich noch 10.000 Mal schlimmer, gerade im Krankenhaus, mit Personalmangel und so weiter. Und das hat mir irgendwie, habe ich gemerkt, die Arbeit, die ich mache, die ist darauf ausgelegt, dass das wirtschaftlich ist. Und es ist nicht der Fokus, dass man das Beste macht, was für den Patienten am allerbesten ist. Und das hat mir ziemlich stark missfallen. Und dann habe ich gesagt, nee, in dem Bereich möchte ich eigentlich nicht weiterarbeiten. Wenn, dann möchte ich irgendwie da was machen, wo ich auch wirklich was verändern kann. Und das hat sich damals einfach nicht ergeben. Und dann habe ich, dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich wollte auch nicht einfach irgendwas anfangen zu studieren und dann nachher abbrechen. Habe ich gedacht, okay, jobbe ich erst mal eine Weile rum. Und was, wo landet man, wenn man nicht weiß, was man machen will? Beim TV. Genau.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen, genau. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, für diverse TV-Produktionen zu arbeiten. Und das hat mir auch super gefallen, einfach mal, weil es was ganz anderes war als das, was ich halt irgendwie vorher kennengelernt habe. Mhm. Coole Leute, ganz andere Arbeitszeit. Man hat sich irgendwie voll oft gar nicht gefühlt, als würde man arbeiten, sondern irgendwie hat sich das eher angefühlt wie Spaß. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich im Rahmen dieser Jobs jemanden kennengelernt, der Medienwirtschaft studiert hat. Der hat mir dann so ein bisschen was erzählt und dann dachte ich so, hey, eigentlich klingt das doch total super. Und ich hatte schon immer irgendwie eine kreative Art. Dann konnte man zwei Welten verheiraten, einmal ein bisschen was Kreatives, aber auch so was Wirtschaftliches, was Handfestes. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Medienwirtschaft studiert und ja, dann haben wir zwei uns ja in diesem Rahmen erstmalig getroffen.
Ja, das war Wahnsinn. Also vor allem, vielleicht muss man dazu ergänzen, das war ein berufsbegleitendes Studium, ne? Und also am Ende haben, glaube ich, keine Ahnung, nur noch 40% oder was den Abschluss auch gemacht, weil das so hart war, da über
Genau.
3,5 Jahre hinweg auf Diplom, ja, immer irgendwie abends und am Wochenende. Da muss man schon tough sein, oder?
Absolut, genau. Ja, aber das hat irgendwie auch in die Zeit gepasst. Ich meine, da war man ja auch noch irgendwie, ist ja jetzt auch schon, wie lange ist das her? 21 Jahre, ne?
Verrückt.
Ich sag's nicht gerne, aber ja, so ist es. Sieht man uns
Wir
auch
sind
noch
doch
ein
noch so
bisschen
jung.
an. Ja, genau. Aber tatsächlich war das vor 21 Jahren und
Wahnsinn.
ja, dann haben wir da zusammen eine gute Zeit verbracht, intensiv auf jeden Fall.
Ja, total. Und bevor wir spannend nochmal auf deinen quasi Transformationsweg tiefer eingehen, auch wenn du sagst, er hat sich ja schon immer ein bisschen angekündigt, möchte ich aber nochmal kurz dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen und beziehungsweise den Zuhörern vorstellen. Gibt es denn irgendwie ein Zitat, was dich begleitet, was dich berührt, was du mit uns teilen möchtest?
Also eine Sache, die mir persönlich immer ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Thema, dass man die Wolken von morgen nicht über die Sonne von heute ziehen lassen soll. Und das finde ich irgendwie ziemlich wichtig, ja, weil es gibt ganz oft im Hier und Jetzt ist der Moment eigentlich okay, aber dadurch, dass wir schon immer wieder 10 Schritte weiter sind, sind wir trotzdem irgendwie massiv besorgt, haben irgendwie Ängste, und das triggert uns, das macht uns Stress. Und das finde ich irgendwie so eine wichtige Sache, dass man sich immer klar macht, okay, wenn in 3 Tagen das Wetter schlecht ist, dann muss ich ja jetzt nicht schon irgendwie den Regenschirm aufspannen. Na, ich laufe ja jetzt dann hier auch nicht irgendwie mit der Regenklamotte. Heute ist super Wetter hier bei uns. Da laufe ich ja jetzt nicht in der Regenklamotte mit den Gummistiefeln rum, nur weil in 3 Tagen vielleicht Regen kommt. Na? Und das finde ich immer so, das kann man so super, weil das auch, ich liebe Bilder. Und das kann man sich dann immer so schön visuell vorstellen. Das ist auf jeden Fall was, was ich versuche im Alltag auch umzusetzen. Gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber das ist wirklich immer was, was ich mir fast jeden Tag, wenn ich irgendwie mich im Gedankenkarussell verstricke, immer wieder auf den Tisch hole und sage, heute scheint die Sonne, versuch jetzt nicht, hier irgendwie Wettergott zu spielen.
Total schön und auch ein ganz, ganz wichtiger Reminder, ne, immer mal wieder zu gucken, was ist denn jetzt gerade in diesem Moment eigentlich und wie geht's mir? Ne? Hat
Ja,
natürlich viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun.
absolut.
Passt sehr gut hier rein. Achtsamkeit beginnt im Körper, sagst du. Was hat Darmgesundheit mit mentaler Gesundheit zu tun?
Extrem viel und das wissen die wenigsten. Und deshalb finde ich das auch so toll, dass ich das heute hier im Podcast mit deinen Hörerinnen und Hörern teilen kann. Denn der Darm, der hat viel, viel mehr Aufgaben als die Verdauung. Ne? Das ist das, was wir kennen, das wissen wir. Wir essen was und müssen zur Toilette. Das ist quasi die Aufgabe des Darms. Ja, das ist die Hauptaufgabe, also womit er am meisten beschäftigt ist. Aber dann haben wir in unserem Darm zusätzlich noch ein paar, ich sage jetzt mal, externe Helfer. Das sind die Bakterien, die in der Gesamtheit, wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Bakterien im Darm. Und die zusammen, alle zusammen nennt man das Mikrobiom des Darmes. Vielleicht hat der ein oder andere das Wort schon mal gehört. Ansonsten kann man es auch platt gesagt die Darmflora nennen. Das kennen eigentlich die meisten. Und da ist es so, dass diese Bakterien, die wir beherbergen, die haben Aufgaben. Das heißt, wir leben mit denen quasi in der Symbiose. Einige sind nicht so gut für uns, die können uns auch krank machen. Und einige produzieren zum Beispiel Vitamine. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne, dass da drin irgendwie die Bakterien für uns Vitamine produzieren. Wir denken immer, dass die nur aus der Nahrung aufgenommen werden. Aber nein, auch die Bakterien produzieren welche. Die sind an der Hormonsynthese, also an der Hormonentstehung beteiligt und produzieren auch Hormone und vor allen Dingen Neurotransmitter. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die sehr, sehr massiv für unsere Gefühlslage zuständig sind. Da gibt es eins zum Beispiel, das kennen sehr viele, man nennt das auch im Volksmund so, das Glückshormon Serotonin. Ja, und dieses Serotonin, das ist tatsächlich so, wenn wir uns vorstellen, es gibt zwei sehr, sehr wichtige Nerven in unserem Nervensystem. Das ist einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas, also die beiden, die brauchen immer so ein Gleichgewicht. Ja, man kann sich das vorstellen, wenn der Sympathikus aktiv ist, dann passiert das immer, wenn wir selber gerade aktiv sind, zum Beispiel beim Sport, aber auch wenn wir massiv Stress ausgesetzt sind. Früher hat man immer gesagt, das ist dieses Fight or Flight. Also du willst entweder kämpfen oder fliehen. In diesem System ist dieser Sympathikus verortet. Und der Parasympathikus ist das Gegenteil. Das ist quasi die Bremse. Ja, also der ist immer dann aktiv, wenn wir ruhen. Da sagt man immer so schön Rest and Digest, also ruhen und verdauen. Und das ist so quasi die Aktivität von diesem Nerv. Und diese beiden müssen immer so mehr oder weniger in Balance sein, damit das System irgendwie gut funktioniert. Und das ist schon mal so eine ganz wichtige Grundlage. Und dieser Parasympathikus ist quasi unser Entspannungsnerv und ist auch mit der Verdauung verbunden. Und durch diese enge Verdauung entsteht etwas, was man zusammen mit den Bakterien, die ebenfalls über diesen Nerv mit unserem Gehirn kommunizieren können. Ja, das ist wie eine Datenautobahn vom Darm quasi zum Gehirn, dieser Nerv, dieser Parasympathikus, auch Vagusnerv genannt. Wenn wir zum Beispiel meditieren oder Atemübungen machen, dann aktivieren wir den Vagusnerv oder also den Parasympathikus. Das ist das, was den physiologischen, also diesen körperlichen Effekt hat auf unseren Körper, weil dieser Nerv dann aktiv wird. Ja, und tatsächlich ist es so, dass der auch unsere Verdauung steuert, der steuert unsere Blasenfunktion, der steuert aber auch zum Beispiel, es gibt ja viele mit Reizblase bei Stress, ne? Da wissen wir auch wieder, okay, hier sind die Nerven nicht in der Balance. Oder wenn ich Verstopfung habe, ja, dann ist das auch ganz oft so, dass dieser Nerv nicht aktiv genug ist und dass dann da eben auch Meditation oder Atemübungen helfen können. Aber das Allerwichtigste, um auf dieses Serotonin zurückzukommen, unser Glückshormon, ist, dass 90% unseres Glückshormons Serotonin im Darm produziert wird, unter Einfluss unserer Darmbakterien. Und wenn ich von Serotonin zu wenig habe, was tatsächlich heutzutage sehr, sehr häufig vorkommt, dann ist das tatsächlich so, dass ich dann auch nicht richtig glücklich sein kann. Da kann ich auch nicht super achtsam sein, weil mir fehlt der Gegenspieler, der auch die Bremse unterstützen kann. Ja, ich habe dann eher andere Neurotransmitter vermutlich erhöht, sowas wie Adrenalin und Noradrenalin, sowas, was mich pusht oder auch Cortisol, alles das, was einen so wach und aktiv macht. Aber ich kann da nicht mehr runterfahren. Und deshalb sage ich halt immer, Achtsamkeit beginnt im Körper und vor allen Dingen im Darm. Weil wenn ich da eine Dysbiose habe und da gar nicht mehr richtig Neurotransmitter aufgebaut werden, die ich aber brauche, um reflektiert zu sein, um konzentriert zu sein und einen gewissen Fokus auch haben zu können und um mich zu entspannen, dann kriege ich das auch nicht mehr hin. Ja, dann kann ich noch so viel ein- und ausatmen und meditieren und ins Schweigeretreat gehen. Es hilft mir dann nicht, weil die Basis, um entspannen zu können, die fehlt.
Total spannend.
Super
Also,
komplex jetzt, wenn man das erste Mal so hört, aber ich hoffe, da kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür.
ja, ich finde das ja so toll. Also, wir haben ja häufiger solche Gespräche und ich finde das immer wieder so toll, wie du das erklären kannst. Weil es sind natürlich viele Begriffe. Den einen hat man schon mal gehört, den anderen nicht.
Ja,
Ne? Also, es
genau.
ist aber irgendwie so ein bisschen overwhelming, ja, vielleicht, ja, für den
Absolut,
einen oder anderen.
absolut.
Und ich finde aber, du schaffst das immer irgendwie schön bildlich auch zu beschreiben, ne? Wie die irgendwie auch zusammenarbeiten und der eine dem anderen hilft. Und ne? Also es ist halt irgendwie, deswegen finde ich das so wertvoll, das auch zu teilen und freue mich deswegen riesig, dass du hier bist. Und du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben, Die gesunde Darmflora.
Genau.
Ne? Also deine Leidenschaft ist ja auch da sehr zu spüren. Du hast da wundervolle Rezepte drin und so weiter. Erzähl doch noch mal kurz ein bisschen was dazu.
Ja, da ist es einfach, es ist schon was älter, ist 2019 erschienen, aber es ist ein trotzdem immer noch aktuelles Standardwerk, würde ich so sagen. Da geht es um die gesunde Darmflora und ein paar Dinge, also um genau zu sein, drei, die also Darmflora oder Mikrobiom stören können. Da haben wir zum einen einmal Darmpilze, also Candida-Mykose nennt man das, auf schlau sagt man immer so. Das ist zum Beispiel eine Sache, die den Darm ganz schön stören kann. Da gibt es einen einfachen Trick, wenn man zum Beispiel einfach extrem Zucker reduziert in der Nahrung, dann nimmt man diesem Pilz das Substrat, dann kann er nicht mehr wachsen. Ja, dann hat man schon mal irgendwie was total Gutes für seinen Darm getan. Dann gibt es eine andere Geschichte, die nennt sich Dünndarmfehlbesiedlung oder auch SIBO für Small Intestine Bacterial Overgrowth.
Oh
Also
mein Gott.
bisschen
Das wird übrigens,
Bullshit-Bingo.
am Ende wird das alles abgefragt hier in der Folge. Also bitte
Richtig, ja,
gut
genau. Ihr müsst
zuhören.
am Ende so einen kleinen Multiple-Choice-Test machen und gucken, ob ihr auch alles verstanden habt. Nein, natürlich nicht. Aber das ist etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt. Vor allen Dingen gibt es da, in der Medizin aktuell noch nicht so viele Tests, die sich etabliert haben. Das sage ich deshalb, weil es gibt natürlich die Tests, das ist ganz oft so, aber die werden zum Beispiel im System beim Hausarzt noch gar nicht angewendet, weil der das vielleicht noch gar nicht kennt, ne? Das heißt also, das ist etwa sehr stark unterdiagnostiziert zurzeit, kommt aber sehr, sehr häufig vor. Ja, und dann haben wir halt einfach, dass Bakterien, die eigentlich nicht in den Dünndarm gehören, da aber aus irgendwelchen Gründen reingekommen sind. Und da vergären die unsere Nahrung. Und das bildet entweder Methan oder Wasserstoff, im Zweifel auch beides. Und dann haben wir halt immer ein ganz unangenehmes Aufstoßen, so ein Blähbauch, so ein bisschen Reizdarmsymptomatik. Kann aber auch am ganzen Körper Symptome machen, wie zum Beispiel Konzentrationsschwäche oder auch depressive Stimmung. Wer hätte es gedacht? Ja, also da ist das dann wieder, das Bakteriensystem ist total durcheinander geraten und das hat halt wieder an sehr vielen Stellen eine Auswirkung. Und dann gibt es noch etwas und das ist mein Lieblingsthema, das nennt sich Leaky Gut-Syndrom. Und das kommt ebenfalls super häufig vor. Also da in diesem Buch Gesunde Darmflora werden wirklich diese drei häufigsten Probleme der Darmflora beschrieben oder des Darms beschrieben. Und dieses Leaky Gut-Syndrom ist sozusagen, kann man sich das vorstellen, wie ein Sieb. Ja, das heißt, normalerweise sind die Darmschleimhautzellen ganz, ganz eng nebeneinander, damit da auch ja nicht Zwischenräume entstehen und was da durchkommt. Und wenn ich ein Leaky Gut habe, also einen durchlässigen Darm sozusagen, dann sind diese Verbindungsmoleküle, die hier zwischen sind, die nennen sich Tight Junctions, tight für eng, dann sind die nicht mehr eng, sondern dann gehen die etwas auf. Das ist natürlich nur mikroskopisch, das sieht man in der Darmspiegelung nicht. Das kann man aber super zum Beispiel im Blut oder auch in Stuhlproben messen, ob diese Geschichte vorliegt. Und was dann passiert ist, dass durch diese kleinen Zwischenräume, die mikroskopisch entstehen, kommen Dinge in den Blutkreislauf, die da nicht hingehören aus dem Darm. Das können Toxine, also Giftstoffe sein, das können Bakterien, Stoffwechselprodukte sein. Das kann sein, dass Nahrungsbestandteile, also Moleküle von Nahrungsmitteln in den Blutkreislauf kommen und das fördert dann zum Beispiel autoimmune Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, Entzündungen, vor allen Dingen stille Entzündungen, diese Silent Inflammation, wie man sie so schön sagt, wo man dann auf einmal mit der Haut reagiert und alles Mögliche schlägt Alarm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das auch mit diesem psychischen Thema ganz eng verbunden ist. Man weiß mittlerweile in einigen Studien, ist aber leider noch nicht so super gut erforscht, dass wenn diese Barriere am Darm nicht mehr intakt ist, auch unsere Blut-Hirn-Schranke nicht mehr intakt ist. Und das ist natürlich total wichtig, wieder für unsere mentale Gesundheit, weil dann halt auch Dinge eben ins Gehirn kommen können, die da überhaupt nichts zu suchen haben.
Ja, Wahnsinn. Also total spannend, wie das alles zusammenhängt. Und ich hab ja auch schon sehr viel von dir gelernt, Sabine. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, schaut mal in ihr Buch rein. Und Sabine, ich glaube, es gibt von dir auch einen Kurs, ne, der das Thema auch noch mal tiefer aufgreift. Vielleicht magst du da auch noch mal einen Satz zu sagen.
Ja, genau, weil mir war das halt einfach so eine starke Herzensangelegenheit. Denn ganz viele Leute, also nehmen wir mal an, man hat jetzt gerade ein mentales Problem, zum Beispiel depressive Stimmung oder Angststörung oder irgendwas. Und der erste Weg führt meistens zum Hausarzt. Ne? Ich fühle mich irgendwie nicht gut, habe das Gefühl, ich brauche irgendwie Unterstützung. Vielleicht möchte ich fragen, wie geht das mit einer Psychotherapie oder irgendwas? Und da wird halt in den seltensten Fällen auch mal abgeklärt, gibt es denn irgendwas Körperliches, was das verursachen kann? Wenn man Glück hat, wird noch geguckt, ob die Schilddrüse in Ordnung ist, weil auch wenn die Schilddrüse nicht in Ordnung ist, kann das mentale Probleme auslösen, wie zum Beispiel Depressionen oder halt eben, wenn die Schilddrüse überaktiv ist, auch Angststörungen. Das wird dann gegebenenfalls, wenn man Glück hat, noch geguckt, aber kein Mensch guckt in den Darm. Ja, und weil mir das halt eben so ein großes Anliegen ist, weil da halt eben so viel passiert, was mit unserer mentalen Gesundheit so nachhaltig zusammenhängt und weil auch eine Psychotherapie viel, viel, viel besser greifen kann, wenn ich das wieder in Ordnung bringe im Darm. Ne? Also weil, wenn ich jetzt tatsächlich Serotoninmangel habe und ich gehe zur Psychotherapie, dann kann die natürlich auch nicht so greifen, wie wenn ich parallel daran arbeite, meinen Serotoninmangel zu verbessern und Serotonin wieder aufzubauen. Ja, weil
Ja.
wir wissen ja, dass das ein elementarer Bestandteil ist und eine schulmedizinische pharmakologische Therapie, also mit Medikamenten, würde ja auch so aussehen, dass man Antidepressiva gibt und die führen dazu, dass mehr Serotonin verfügbar ist. Ja, das ist ja dann die quasi die Therapie mit Medikamenten, die man auch dann versucht,
Ja.
da zu verbessern. Nur es wäre ja viel nachhaltiger und sinnvoller, direkt an der Ursache zu arbeiten, bevor ich dann immer wie so eine Krücke nehme und dann quasi die Tabletten nehme. In seltenen Fällen ist das natürlich sehr wichtig, dass man solche Medikamente nimmt. Aber in vielen Fällen ist es dann halt eben so, dass man über den Darm da viel machen kann. Und da kommen wir wieder zu dem Kurs. Da ist es einfach mein Anliegen, den Menschen da draußen, die solche Themen eben haben, zu zeigen, hey, so funktioniert die Darm-Hirn-Achse. So werden die Neurotransmitter im Darm aufgebaut. Die bestimmte Ernährung sollte man machen, um das halt irgendwie super in Schwung zu bringen. Dann gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die einem da mental dann halt eben auch helfen können und den Darm gleichzeitig stärken. Und was ganz wichtig ist, in dem Kurs reden wir auch über Lifestyle. Dann halt eben über Bewegung und Schlaf, weil das auch ganz, ganz wichtig ist für den Darm und wie das zusammenhängt. Dass also auch Bewegung kann die Darmflora beeinflussen. Und dann haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, und zwar im Kurs wird genau gezeigt, welche Labormarker in Blut und Stuhl und gegebenenfalls auch im Urin wichtig sind, um eben der Ursache auf den Grund zu kommen. Ja, und das ist eben dann das, was man halt oft nicht erfährt, weil das zum Beispiel von Kassen noch nicht getragen wird, diese Untersuchung, was halt einfach in unserem System aktuell nicht gemacht wird. Und da gehen wir halt eben einen Schritt weiter. Und das finde ich im Sinne der Achtsamkeit so wichtig. Ich möchte doch als Mensch auch ein bisschen selbstwirksam sein. Die Zeiten, dass ich zum Arzt gehe und von mir von dem vorbeten lasse, was Sache ist, die sind ja nun mal sowas von vorbei. Alleine bei ChatGPT, ich kann da als, also nicht, dass ich das jetzt jedem empfehle, das so zu machen, aber die Möglichkeiten, sich selbst zu informieren, die sind ja nun mal sehr, sehr groß. Und viele schauen auch auf YouTube und auf anderen Social-Media-Kanälen irgendwelche Podcasts und schauen sich Videos dazu an. Also man findet sehr viel im Internet und geht ja auch anders schon in so ein Arztgespräch rein. Ja, man ist ja oft vorinformiert. Nicht, dass ich sage nicht, dass das dann auch immer wirklich zur eigenen Situation passt. Aber man ist nicht so, ich sage jetzt mal, komplett ohne Wissen steht man da und lässt sich das einfach so erzählen. Und das finde ich gut, weil ganz oft, also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, meine Patienten, aber auch im privaten Umfeld und auch ich selbst, die schon oft viele Diagnosen bekommen haben. Das ist auch normal, das gehört einfach irgendwie dazu. Ganz oft kommen bei mir Patienten an, die dann zum Beispiel, ist leider besonders oft bei Frauen so, gehst du zum Arzt und erzählst, du hast Darmprobleme, dann sagt er ganz oft, ja, sie haben zu viel Stress. Stimmt ja auch, aber wer von uns hat denn nicht Stress? Das gibt
Ja.
es ja gar nicht mehr. Und nicht alle, die Stress haben, haben Darmprobleme zum Glück, ne? Also muss man also immer so ein bisschen mehr dahinter gucken. Ja, nee, der findet nichts. Die wissen nicht, was das ist. Das höre ich ganz irgendwie ganz oft. Und das verunsichert doch. Und deshalb sage ich, dieses Achtsame bezüglich auf die Gesundheit heißt nicht nur, ich gucke, dass ich gut schlafe, ich gucke, dass ich gut esse und ich höre darauf, was mein Körper braucht, sondern ich übernehme auch Verantwortung. Und wenn ich das Gefühl habe, das stimmt nicht, was mein Gegenüber mir sagt, dann ist das egal, ob der Medizin studiert hat und ich nicht, dann muss ich weiter gucken. Na, dann muss ich
Ja.
irgendwie weitersuchen. Und das finde ich wichtig, dieses Selbstwirksame. Und deshalb befürworte ich auch den Kurs, um sich einfach Wissen anzueignen, um Dinge überprüfen zu können und dann gegebenenfalls mit den Ergebnissen zu arbeiten und da konkret einen Arzt oder einen Therapeuten zu suchen, der dann da begleitet und der das auch ausweist, dass er das kann und kennt.
Toll. Total wertvoll. Und Sabine hat auch ein tolles Special. Das werden wir in den Shownotes verlinken, extra für die Marienkäfer-Momente-Community. mitgebracht und bereitgestellt. Deswegen, da gibt es ein Special, wenn du jetzt denkst, wow, das klingt spannend, da will ich mehr erfahren. Sabine, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich so stark mit diesen Themen zu beschäftigen? Also du bist ja, wenn man dir zuhört, finde ich, ein totaler Crack schon in diesen Themen geworden. Also es ist wirklich, ne, du hast da so eine richtig tiefe Begeisterung für und bist richtig fundiert informiert, wissenschaftlich fundiertes Wissen hast du aufgebaut und das kommt ja nicht mal eben so. Erzähl
Nee.
doch mal die Geschichte. Also da ist ja immer eine Story dahinter, wie man zu so Themen kommt. Was war
Ja.
denn bei dir los?
Bei mir war das tatsächlich so, dass ich eine ganz, ganz tolle eigene Erfahrung hatte mit der traditionellen chinesischen Medizin. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dem sagt das was. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend und beheimatet solche Sachen wie Akupunktur, chinesische Kräutermedizin und auch zum Beispiel Bewegungsdinge wie Qigong hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist ja, wie gesagt, so die älteste Medizin, die es mit bei uns auf dem Planeten so gibt. Und da habe ich 2007 war das, mal eine Reise nach China gemacht im Auftrag meiner eigenen Gesundheit. Und das hat mich so wahnsinnig nachhaltig begeistert und war auch dann hier bei einer Ärztin in Behandlung, die also in Deutschland dann später die TCM eben gemacht hat. Und das war einfach eine Zeit, wo ich immer wieder krank geworden bin. Da hatte ich ständig Nasennebenhöhlenbeschwerden. Dann hatte ich ständig irgendwie Blasenentzündungen. Da hatte ich ständig Kreislaufprobleme. Dann wollte man mir irgendwie einen Herzschrittmacher andrehen. Also es war so total diffus und ich dachte so, oh mein Gott, irgendwie stimmt hier was nicht. Und
Wahnsinn.
ich hab gar keine Ahnung, aber ich wusste so, also als dieses Thema kam, nee, okay, dann machen wir Ihnen einen Herzschrittmacher. Dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mich drum kümmern, weil wenn ich
Stopp,
den hab,
ja.
da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer sozusagen, ne? Und ja, dann tatsächlich habe ich dann diese Reise gemacht, ganz alleine, mit vorne einen Rucksack, hinten einen Rucksack, keine Ahnung von gar nichts und bin einfach nach China gereist und habe gedacht, ja, wird schon irgendwie kommen. Und dann tatsächlich haben sich da tolle Sachen ergeben und ich war in diversen Krankenhäusern in China, was auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Erfahrung für sich war. Also
Okay.
sehr speziell, aber auch cool. Und dann hat mir das tatsächlich sehr geholfen. Und dann habe ich auch, also auch die Ernährung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die nennen das Ernährung nach den fünf Elementen in der TCM. Dann habe ich komplett meine Ernährung umgestellt, ebenso wie man mir das dann halt gesagt hatte, wie ich das machen sollte. Ich habe Akupunktur bekommen und chinesische Kräutermedizin und mir ging es so krass viel besser, dass ich das wirklich Wahnsinn fand. Und dann hatte ich ja noch von früher quasi meinen Background aus diesem medizinischen Bereich. Und dann fand ich das so faszinierend. Dann habe ich richtig gemerkt, mir fehlt das, mich mit medizinischen Themen auseinanderzusetzen. Und mir macht das einfach unglaublich Spaß. Und ich bin auch jemand, der sehr gerne neues Wissen gewinnt und irgendwie so ein Deep Dive macht bei bestimmten Themen. Und das ist das Schöne an der Medizin. Wir werden nie alles wissen. Also du kommst nie an den Punkt, wo du ausgelernt hast. Ne? Das ist irgendwie, weil dann kommt immer in den Forschungsergebnissen wieder was Neues raus, was wir vorher noch nicht wussten. Da ist immer so viel Musik drin. Ja, dann habe ich tatsächlich ein Jahr nach dieser Reise meine Heilpraktika-Ausbildung begonnen, weil ich so dachte, ich möchte wieder einen Fuß in die Medizin packen und habe so ein bisschen überlegt, wie könnte das denn aussehen? Und dann habe ich dann, weil ich ja berufsbegleitend schon gewöhnt war aus dem Studium, tatsächlich dann über 3 Jahre eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin. Und seitdem lassen mich die Themen dann irgendwie gar nicht mehr los. Und tatsächlich hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich dann selber Darmprobleme bekommen habe und Probleme mit Histamin. Und dann hat mich das natürlich so ja, nochmal in den Bann gezogen. Und da habe ich dann eigentlich erst diesen richtig starken Deep Dive in das Thema Darm und so weiter gemacht. Und dann eben gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Wenn man eine Heilpraktika-Ausbildung hat, dann hat man eigentlich erstmal nur das Wissen über die physiologischen Prozesse im Körper und über mögliche Krankheiten, also Pathologie. Aber man kann gar nichts behandeln. Ja, dann macht man Weiterbildung und Ausbildung, Zusatzausbildung, damit man das dann eben kann. Da habe ich mich auf die funktionelle Medizin spezialisiert und nicht auf die TCM, weil ich doch tatsächlich merke, ich finde, dass die TCM begeistert mich bis heute. Und ich gehe auch immer noch zu einer Kollegin und ehemaligen Dozentin von mir, und lasse mir da Nadeln setzen und finde das total super und spannend. Allerdings ist mein Typ so, ich liebe es zu messen und so wissenschaftlich validiert zu beweisen. So ist das. Und das kann man sogar beweisen. Weißt du, wie ich
Was zu
meine?
beweisen war, ja.
Richtig, ne? Und dann weißt du halt so, okay, habe ich ein Leaky Gut oder habe ich kein Leaky Gut? Da machst du nicht einfach irgendwie anhand von Symptomen etwas, sondern das finde ich so toll in der funktionellen Medizin, dass das wirklich Ursachenforschung ist und dass das teilweise wirklich auf Genebene ist. Dass man dann halt einmal sehr, sehr genau guckt, was ist Sache, was ist der Ist-Stand. Man macht quasi so ein scannt einmal alles durch und guckt, was sind da die Baustellen und fängt dann an, das zu therapieren und macht auch immer weitere Messungen, um den Fortschritt halt eben zu dokumentieren oder zu gucken, ob das funktioniert, was man macht. Und ja, damit fahre ich doch bis heute gut.
Ja, total spannend. Also richtig, richtig toll, was du machst. Du bist nach wie vor auch noch in der Wirtschaft in verschiedenen Rollen unterwegs. Wie vereinbarst du das denn? Also, und dann hast du ja auch noch einen Hund. Erzähl
Ja,
uns doch mal so ein
genau.
bisschen. Sind ja auch viele Hörer hier interessiert, genau am Thema Vereinbarkeit, ja. Und ich habe jetzt häufiger tatsächlich auch gehört, dass es nicht nur um Pet, also nicht ist Pet Care, ja, ist der Begriff dahinter. Oder dass man auch von, wie heißt es, nicht Maternity, sondern Paternity, wie Paw-Pfote, Leave jetzt mittlerweile schon spricht und das irgendwie beantragt und so. Also total Wahnsinn, da ist, weil das ja letztendlich auch unsere kleinen Kinder sind, die Vierbeiner. Und das hast du ja nun auch noch. Also erzähl doch mal, wie du dich organisierst. Wie kriegst du das alles zusammen oder beflügelt vielleicht auch das eine das andere?
Ja, absolut. Und das ist das, was ich so eingangs meinte. Man denkt immer so, diese verschiedenen Themen, Medienwirtschaft und Gesundheit, das passt doch irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Aber tatsächlich ist das so, weil ich denke, ein Grund, warum ich meinen Patienten oder wenn ich irgendwie was online mache, ich bin zum Beispiel auf TikTok gerne aktiv und erkläre bestimmte Zusammenhänge. Ich denke, ein Grund, weshalb das so gut funktioniert, ist natürlich, weil ich auch im Bereich Kommunikation gearbeitet habe, ja. Und dass man da einfach weiß, wie kann man irgendwie was vermitteln. Ich habe natürlich jetzt keinen pädagogischen Hintergrund, aber den brauche ich dann auch manchmal nicht, weil ich bin ja jetzt nicht, ja, ich war auch schon als Dozentin tätig und bin ich auch immer mal wieder. Aber das ist ja irgendwie was anderes, wie wenn man jetzt in der Schule arbeiten würde oder ähnliches. Ja, die Dinge passen deshalb gut zusammen, weil ich bin einfach jemand, der sehr viele Impulse braucht und mag. Ist auch wieder eine Typsache. Auch hier kann ich wieder einen kleinen Exkurs machen zum COMT-Enzym. Es gibt ein Enzym bei uns im Körper, das wird abgekürzt mit COMT, COMT, das unter anderem Neurotransmitter abbaut. Und genetisch ist es bei manchen so, dass dieses Enzym langsamer arbeitet, bei manchen arbeitet etwas zu schnell und bei anderen gibt es dann die Normalos sozusagen. Und ich bin ein Typ, der Neurotransmitter sehr langsam abbaut. Das heißt, ich habe auch schon mal ganz gerne von allem ein bisschen zu viel. Zum Beispiel von Dopamin, ja. Also ich habe immer einen relativ hohen Dopaminhaushalt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das mit meiner Resilienz zusammenhängt. Also ich lasse mich eigentlich von sehr, sehr wenig Dingen unterkriegen. Dann bin ich vielleicht mal einen Tag irgendwie niedergeschlagen und dann geht es aber auch direkt schon wieder von vorne los. Wenn man eine Depression hat, ist dieses Enzym oft zu schnell und deshalb werden die ganzen Neurotransmitter zu schnell abgebaut und man hat dann von vielen Dingen zu wenig. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber meistens sind es Leute, die halt eben ja so einen hohen Stand an zum Beispiel Dopamin haben, die auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, hyperaktiv sind, aber sehr viele Impulse brauchen und das mag ich sehr gerne. Also ich finde es toll, mit Patienten zu arbeiten. Wenn ich aber rund um die Uhr nur noch, apropos Hund, da kommt er gerade, wollte auch mal Hallo sagen,
Sehr schön.
irgendwelche Bedürfnisse, will wieder was essen. Wenn ich rund um die Uhr nur mit Patienten arbeiten würde, das ist ja auch immer so, die kommen ja mal mit einem Paket. Ne, die haben ja mal einen Rucksack an, da ist die ganze Geschichte drin. Und meistens landen bei mir Leute, die schon bei sehr vielen anderen Stellen waren und dann irgendwann bei mir landen nach dem Motto, es hat ja jetzt nichts geholfen, jetzt kann ich auch mal zum Heilpraktiker gehen. Irgendwie so, ne? Und die haben also ein großes Paket und das muss man auch irgendwie verarbeiten können, ne? Und wenn du jetzt jeden Tag irgendwie eine 40, 50-Stunden-Woche hast und kriegst nur diese Pakete, natürlich gewöhnst du dich daran. Aber dadurch, dass ich mit jedem Einzelnen sehr intensiv arbeite, ist es auch etwas, was verdaut werden will, mehr oder weniger, ne? Und deshalb finde ich das so toll, auch Zeit aufzuwenden, um zum Beispiel ein TikTok-Video zu machen, wo ich halt Wissen nach außen gebe, was jeder frei verfügbar und umsonst haben kann. Da kann ich so ein bisschen meine Kreativität ausleben und ich bin nicht so mit dem persönlichen Schicksal oft betroffen und habe dann einfach auch so ein bisschen so eine leichtere Zeit. Ja, also das sind zum Beispiel auch so Sachen und ich finde auch in der Kommunikation bestimmte Themen einfach immer noch sehr spannend. Ich finde zum Beispiel so eine Entwicklung rund um Innovation im Bereich AI sehr, sehr spannend und bin da noch unterwegs und finde das dann aber auch toll, das zu verheiraten. Also wie man bestimmte Dinge von AI nutzen kann in der Medizin, das ist einfach etwas, was mich bewegt. Und das wird auch immer so bleiben, nehme ich an, dass ich auf verschiedenen Ebenen unterwegs bin. Und aus dieser Kombi eben für alle, die mit mir zusammenarbeiten, versuche das Beste draus zu machen.
Stark. Und dein Hund, ist das
Der
ein
Hund.
Achtsamkeitstrainer? Oder ich weiß noch, als ich Katzen hatte, viele Jahre lang in meinem Leben, habe ich immer gesagt, das sind meine Zen-Meister.
Ja,
Wie geht's dir
absolut.
denn mit deinem Hund?
Ja, also mein Hund ist jetzt mittlerweile schon im Oma-Alter. Die ist jetzt schon über 13 und da haben wir natürlich jegliche Lebensphase bislang, bis auf den letzten gemeinsamen Weg quasi schon durchgemacht. Und ich muss tatsächlich sagen, das so zu verheiraten, Hund und Job, wenn man mehr also als Selbstständiger arbeitet man meistens ja mehr als jetzt so eine 38,5-Stunden-Woche und man arbeitet sehr, sehr viel. Dank Corona arbeite ich jetzt sehr viel im Homeoffice. Was also oder seit der Corona-Zeit, dann Corona kann man leider wirklich nicht sagen, aber seit dieser Zeit ist ja das Homeoffice sehr, sehr gut
Publik
möglich.
geworden.
Und da kann man ja auch toll einfach das Leben mit Hund vereinbaren. Aber früher, als mein Hund zum Beispiel 2 war, ich habe einen Schnauzer-Mix, also da war auch richtig, richtig Wumms drin sozusagen und richtig viel Energie. Da war das tatsächlich relativ schwierig. Da war ich ja dann auch noch jeden Tag irgendwie vor Ort, in der Praxis zum Beispiel unterwegs. Da kannst du natürlich keinen Hund mitnehmen. Wenn du vor allen Dingen nicht, wenn du mit Leuten, die viel mit Allergien zu tun haben und so weiter, arbeitest. Und da war das tatsächlich so, dass ich mir den noch geteilt habe mit meiner Mutter damals, die dann auch Freude hatte, dass sie dann irgendwie walken gegangen ist mit Hund und so weiter. Das finde ich dann auch schön, wenn man einem Hund das, also man hätte gerne einen Hund, kann ihm aber nicht so viel Zeit bieten, wenn man das dann irgendwie partnerschaftlich mit Freunden oder Familie oder einem Partner halt eben irgendwie lösen kann, sodass das dann doch möglich ist. Und ja, tatsächlich lerne ich viel von meinem Hund. Insbesondere auch so der, was jetzt auch wieder zu meinem beruflichen Thema passt, so ein bisschen der Umgang mit Krankheiten. Natürlich hat mein Hund in dem Alter auch schon das ein oder andere Gebrechen. Und ich finde das aber auch immer krass, wie Tiere solche Dinge hinnehmen. Ja, also ich weiß nicht, also auch so, ich sage jetzt mal Sachen, als sie mal operiert werden musste, da finde ich das beeindruckend, dass sie dann wirklich, kriegt man, sie hat die Gebärmutter entfernt bekommen aus gesundheitlichen Gründen und dann muss man die einen Tag später halt schon richtig krass bremsen, dass sie dann jetzt nicht irgendwie wieder Vollgas gibt und man denkt dann so, Gott, die Nähte und das muss doch wehtun und ne, man kennt das vielleicht, wenn man selber schon mal eine OP hatte, wie sich das dann anfühlt und wie man so ganz vorsichtig irgendwie danach ist und so ein Hund denkt sich so einfach, hey, so what, ne, war ja gestern und da sind sie
Geil, ich
wieder
lebe noch, ne? Los geht's.
der Wolke und der Sonne, ne, und dann denkt er sich halt nicht, in dem Fall, die Wolken von morgen, sondern denkt an die Wolken von gestern über die Sonne von heute. Die Richtung gibt es ja auch, ne? Dass man so sehr in der Vergangenheit festhängt und ne, dass dann den Regen von gestern oder die Wolken mit ins Heute nimmt. Da ist dann ja so ein Hund sehr, sehr ja, beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, sehr
Ne?
schöne Geschichte. Und passt tatsächlich auch gut zu Marienkäfermomente. Deswegen möchte ich
Ja.
da natürlich jetzt noch mal drauf kommen. Also bei Marienkäfermomente geht es ja genau darum, an diese kleinen, bewussten Momente des Alltags zu erinnern und Stress ein bisschen mehr in Freude zu verwandeln, nicht nur immer nur von A nach B zu hetzen, die To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern auch mal stehen zu bleiben und Marienkäferpunkte zu zählen oder irgendwas anderes, ein kleines Detail wieder bewusst wahrzunehmen. Und da musste ich auch gerade so ein bisschen dran denken, als du es beschrieben hast, ne? Wie der Hund dann völlig freudig in dem, im Jetzt quasi die Welt erkundet, egal was gestern war. Und
Ja.
das reißt dich ja vielleicht auch mit. Also wie, was macht diese Geschichte mit dir?
Ja, ich finde die auch,
Marienkäfermomente.
ich finde das auch natürlich sehr beeindruckend und es zeigt einfach, wie sehr wir insbesondere als also im Erwachsenenalter doch im Kopf hängen. Ne? Und wie sehr wir auch unser, man spricht ja immer so schön von diesem inneren Kind. Und ja, das tragen wir natürlich bis zum letzten Tag unseres Lebens alle mit uns herum, aber viele lassen das natürlich irgendwie nicht mehr so ausleben. Und da sieht man das bei einem Hund, aber auch bei Kindern. Ich habe zum Beispiel 5 Patenkinder,
Fünf.
die ich 5, ja genau,
Viel
die ich
zu
alle
tun.
sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Sommer so eine schöne Situation mit meinem Patenkind, die es war Regen, es war warm, aber es war Regen. Und ich saß bei meinem besten Kumpel im Wohnzimmer. Sie war da auch so ein bisschen am Rumspielen und wir haben uns unterhalten und eigentlich wollten wir aber draußen was machen, dann hat sich das irgendwie nicht ergeben. Ich will jetzt nicht sagen, wir hatten gedrückte Stimmung wegen des Regens, aber man lässt sich als Erwachsener natürlich davon beeinflussen. Und auf einmal lief mein Patenkind dann so weg und in ihr Zimmer und irgendwann kam sie wieder und hatte einen Badeanzug an. Und dann so, hä, warum hast du einen Badeanzug an? Ja, ich gehe raus in den Regen, ist doch nass. Und dann hat sie sich aus ihrer Sicht die adäquate Kleidung angezogen, um halt draußen im Regen zu spielen. War halt klar, ja, es ist Wasser, ziehe ich halt, und es ist warm, ziehe ich einen Badeanzug an. Und hat dann halt
Süß.
draußen so richtig schön im Regen gespielt. Und man dachte sich so, ja, ist das irgendwie, das hat mich sehr berührt, weil ich dann so dachte, boah, es ist einfach so cool, wenn du nicht tausend Glaubenssätze und Blockaden im Gehirn hast und einfach mal 6 Jahre alt bist. Und einfach mal machst, was dir so in den Kopf kommt, ne? Wo du so denkst, ah ja, das macht Sinn. Und das ist für mich eigentlich so ein richtiger Marienkäfer-Moment, wo man sich so denkt, ja, muss man mal irgendwie gucken, dass man das öfter hinkriegt. Also auch für sich.
Voll schön, berührt mich total die Geschichte. Das ist ja eine große Kunst, wieder einfach im Regen zu tanzen, ne? So symbolisch ist das ja auch
Absolut.
wunderschön.
Und es kann ja auch irgendwie so schön sein. Ich finde zum Beispiel auch Regen auf warmem Boden riecht ja oft so gut. Und ne, es bringt ja auch irgendwie so eine Stimmung mit. Aber wir haben das oft Dinge im Leben so negativ abgestempelt, dass wir das irgendwie dann auch gar nicht so richtig genießen können. Ne?
Ja, total schön. Also ein ganz, ganz wundervoller Marienkäfer-Moment. Dankeschön fürs Teilen.
Gerne.
Wir kommen leider langsam zum Ende unserer Zeit, Sabine. Es ist echt sehr schnell verflogen. Ich würde gerne noch verlängern.
Absolut, absolut.
Vielleicht braucht es noch mal ein weiteres Interview oder ein Follow-up. Auf jeden Fall, wenn die Menschen mehr zu dir erfahren möchten, zu deinem Kurs, zu deinem Buch, zu deinen Produkten, du hast ja auch noch einen Tee und so weiter, wo finden sie dich? Was, vielleicht kannst du kurz noch mal teilen, über welchen Kanal du kontaktiert werden möchtest.
Ja, also sehr, sehr gerne auf TikTok. Da gibt es immer so kurze und spannende Inhalte rund um das Thema Darm und mentale Gesundheit. Aber auch auf meiner Webseite natürlich. Da findet man auch das Buch, den Kurs und meinen Tee, den ich konzipiert habe für für ein rundum gutes Bauchgefühl, kann man sozusagen sagen. Auf meiner Webseite thebellyfoods.com.
Super. Vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu meiner Abschlussfrage, meine Lieblingsfrage. Der Marienkäfer ist ja auch ein Glückskäfer und der erfüllt gerne Wünsche. Also wenn sich ein kleiner Marienkäfer jetzt auf deine Schulter setzt und dich fragt, Sabine, welchen Wunsch darf ich dir erfüllen für Eltern, Familien, Kinder? Welcher wäre das?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, was ich Familien heutzutage wünsche, ist Quality Time. Das würde ich mir wünschen, weil ich sehe das einfach so oft im privaten Umfeld, aber auch kriege ich es von anderen irgendwie mit, dass Familien am Tisch sitzen, 3 von 5 Leuten hängen irgendwie am Handy, reden so nebenbei mit sich, kriegen irgendwie nur mit einem halben Ohr mit, was bei den anderen irgendwie so passiert. Und ich finde, das Leben sollte bei Familien wieder mehr zusammen im Hier und Jetzt richtig mit Quality Time stattfinden. Also das, was ich so, klar, in der eigenen Kindheit verherrlicht man natürlich oft Dinge. So die 80er Jahre waren für mich immer so das, wenn ich zurückdenke, boah, das war so cool. Wir hatten irgendwie, keiner hatte ein Handy. Man ist da irgendwie mit seinem Bonanza-Rad irgendwie durch die Gegend gefahren, durch die Nachbarschaft mit seinen Freunden. Das war natürlich eine ganz andere Zeit, aber ein bisschen was davon wünsche ich vor allen Dingen den Kids von heute, dass sie weniger auf Social Media Kanälen abhängen, um sich die Zeit zu vertreiben und echte Quality Time mit ihrer Familie haben. Und das muss auch nicht immer viel kosten. Ich finde das heutzutage oft schade, dass die Leute so oft immer was Tolles machen wollen, ne? Wir gehen ins Museum, wir fahren dahin und machen irgendwie immer irgendwelche fancy Ausflüge. Es reicht einfach, ohne dass man was dafür bezahlen muss, einfach mal aus der Stadt rauszufahren und irgendwie mit der Family im Wald abzuhängen. Kleinere Kinder finden da immer was zu tun. Da gibt es auch ganz viele Sachen irgendwie zu entdecken. Da kann man da mal irgendwie ein Picknick machen und dann hat man einfach eine gute Zeit und lässt das Handy zu Hause. Das reicht ja dann schon, ne? Da muss man jetzt nicht immer irgendwie was fancy-mäßiges machen.
Ja, so die kleinen Dinge, ne?
Genau.
Wieder zu wertschätzen. Sehr schön. Und wenn du noch einen abschließenden Tipp vielleicht hast, für Eltern, was auch ihre Kinder betrifft, zum Thema Ernährung. Gibt es irgendwie eine Sache, also du kennst sicherlich, oft gibt es ja die Diskussion, Zucker ist böse oder Zucker darf. Vielleicht dazu mal ganz polarisierend. Wie ist deine Haltung dazu? Was ist dein abschließender
Also Zucker gehört
Tipp?
tatsächlich nicht in die Nahrung, ne? Weil Nahrung heißt,
Okay.
es nährt mich, ja. Und es ist ein Nahrungsmittel und da gehört tatsächlich gar kein Zucker rein. Da gehören auch keine Süßstoffe rein, weil das brauchen wir einfach nicht. Das ist keine Nahrung, ne? Und das wäre schon mal ein super Tipp, aber ich glaube, das ist den meisten Leuten auch bewusst, dass das dass Zucker nichts ist, was man gerade bei Kindern geben sollte. Und es ist so schwer, das durchzuhalten, weil die natürlich überall im Umfeld, wenn die dann irgendwann im Kindergarten und in der Schule sind, da ganz viel mit konfrontiert werden. Deshalb sage ich immer 80-20. Ist jetzt nicht mehr polarisierend, aber da irgendwie so drauf zu gucken, hier und da darf man natürlich auch mal Ja sagen, damit das Kind irgendwie bei Laune bleibt. Aber so 80% ist dann eher das, dass man es weglässt.
Super. Vielen, vielen Dank für deine Tipps, deine Insights. Ich denke, wir haben heute alle viel gelernt und ja, die schönen Gedanken. Schön, dass du da warst, Sabine.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Tschüss, schönen Tag noch.
Tschüss, ebenso.
Ciao. Weitere Infos unter marienkäfermomente.jetzt.